Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Seniorpartner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich in den kommenden Folgen auf meinem Weg durch den Themendschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet, und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zu ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen. Das ist das Ziel der Podcast-Reihe. In dieser Episode mache ich mir Gedanken zu der Frage, sind Hierarchien überhaupt noch zeitgemäß? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer, aber ich treffe in letzter Zeit wieder öfters auf Menschen, die mir sagen, Hierarchien, Herr Krause, das ist doch ein aus der Zeit gefallener Begriff. Wozu sind die denn noch notwendig, jetzt wo wir in der modernen Arbeitswelt angekommen sind? Oft erwischen einen solche Fragen in einem unvorbereiteten Moment. Hier haben wir es jetzt, die Gelegenheit, etwas länger über unsere Antwort nachzudenken. Und es macht sich immer gut, bevor man etwas abschafft, sich vorher einzugestehen, dass sicherlich früher nicht alles besser war, aber oft vieles gut. Und es wäre es auch heute noch, würde man die Finger davon lassen. Bevor wir also der Hierarchie ihre Daseinsberechtigung vorschnell aberkennen, fragen wir uns zuerst, was ist eigentlich eine Hierarchie? Und zu was wurde sie erfunden? Das Wort Hierarchie stammt aus dem altgriechischen Hierarchia, zusammengesetzt aus Hieros, das heißt heilig, und Arche, der Anfang von etwas, und bezog sich in der Antike auf die Organisationsstrukturen der Priester. Sie standen gegen Ende des 6. Jahrhunderts in der Rangordnung zueinander. Heute denken viele bei dem Wort an Herrschaft und Unterwerfung. Jeder, der beim Militär war, sieht sie noch vor sich, die Rangabzeichen, und denkt an Befehl und Gehorsam. Der Begriff wirkt restriktiv, und wie oft höre ich mir dann Geschichten an von Start-ups in der IT-Branche, wo jeder Mitarbeiter so motiviert und frei arbeiten könne und dem Wunsch, diese Arbeitsatmosphäre auch im eigenen Unternehmen umsetzen zu wollen. Dass da auch mit vielen Klischees geargumentiert wird, man denke nur an die Möglichkeit, jeden Tastendruck überwachen zu können, dies wird dann oft geflissentlich vergessen. Dennoch schwärmt mein Gegenüber mir oft davon vor, welche Effizienz und welche Begeisterung in solchen Unternehmen anzutreffen ist. Bloß, wenn das alles so toll ist, warum ist die Hierarchie bis heute noch nicht abgeschafft? Oder anders gefragt, was hält sie am Leben? Die Antwort ist trivial. Hierarchie regelt Zusammenarbeit. Und wie Zusammenarbeit im Idealfall geschieht, möchte ich zuerst illustrieren. Im Ideal haben zwei Personen das gleiche Ziel und begegnen sich auf Augenhöhe. Die beiden wissen, was sie voneinander wollen, und klären kontinuierlich Bedeutungsdifferenzen, falls sie sich missverstehen. Gemeinsame Lösungsperspektiven und konkrete Handlungsmöglichkeiten vermindern den gemeinsam empfundenen Leidensdruck bei Problemen. Je größer die Überdeckung der Ziel- und Wegvorstellungen, desto weniger ist Rang und Führung von außen notwendig. Die Größe der Gruppe, hier im Ideal ja nur aus zwei Personen bestehend, macht eine formale Zuweisung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten überflüssig. Sie ahnen es, liebe Zuhörer, solche Konzepte sind häufig in Startups zu finden, also in Kleinbetrieben. Denken Sie an die berühmten Garagenfirmen zum Start des Heimcomputerzeitalters. Man kannte sich untereinander, man war gemeinsam beruflich die erste Wegstrecke gegangen. Steve Jobs und Steve Wozniak saßen mit ihren Freunden in der Garage. Jeder hatte unausgesprochen seine Aufgabe und benötigte keine Stellenbeschreibung. Es gab keine Arbeitsanweisung, die erklärte, was zu tun war. Im Zweifelsfall packte jeder überall mit an. Obwohl in dieser Organisation wenig formale Regeln existierten, waren sie informell schon vorhanden. Jeder in der Gruppe wollte ein Teil des Teams sein, und wenn mal jemand nicht mitzog, dann konnte Steve Jobs unangenehm werden. Er war die Spitze der Hierarchie und gab Impulse, wohin sich die Gruppe entwickeln sollte. Warum wird dann dennoch so viel über die Abschaffung von Hierarchie diskutiert? Die Frage lautete ja, sind Hierarchien dennoch zeitgemäß? Es stimmt schon. Kleine Gruppen kommen oft mit weniger formalen Hierarchien aus. Wenn Organisationen jedoch größer werden, entsteht ein Dilemma. Einer kann nicht mehr entscheiden, was jeder tun soll, und alle können nicht einem sagen, was er entscheiden soll. Also versucht man, das Problem dadurch zu lösen, indem man sich zuerst überlegt, wer liefert wem was. Wer entscheidet und verantwortet was? Das allein reicht aber nicht aus. Aufgrund der Menge an einzelnen Themen ist es erforderlich, Bereiche zusammenzufassen. Sie ernennen sich. Einer kann aufgrund seiner begrenzten Zeit und Kompetenz nicht allen Teilnehmern der Organisation sagen, was sie tun sollen. Aber er kann es mit denjenigen absprechen, die für die Bereiche zuständig sind. Die Teamleiter bereden es dann mit ihren Mitarbeitern. Die Notwendigkeit für eine Struktur, also das, was wir heute Hierarchie nennen, ist entstanden. Hierarchie fasst also Verantwortungsbereiche zusammen. Aus der Zusammenfassung erfolgt ein Unterstellungsverhältnis, eine Rangfolge. Und diese leistet nun zwei Dinge. Sie soll verhindern, dass die Mitglieder der Organisation nun permanent und jeden Tag aufs Neue miteinander aushandeln müssen, was sie voneinander erwarten können, und Entscheidungen durch definierte Führungsspannen ermöglichen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie müssten vor der Delegation bzw. Übernahme einer Aufgabe zuerst klären, ob Sie dafür zuständig sind oder nicht. Die Transaktionskosten, also die Abstimmungskosten, würden ins Unermessliche steigen und die Durchlaufzeiten für die Aufträge würde zunehmen. Klingt logisch, nicht wahr? Warum hat die Hierarchie dann dennoch so ein schlechtes Image? Dies liegt an einem Irrtum. Dieser resultiert aus dem Unverständnis zu der Tatsache, dass die Management- und Führungslehre gerade in großen Organisationen zum Umgang mit Widersprüchen auffordert und keine Extremer verabsolutiert. Was in Startups ohne Abstimmung und mit wenig Rangstufen reibungsfrei lief, weil man sich ja oft bereits einig war, bevor eine eigentliche Struktur überhaupt entstanden war, muss jetzt in großen Organisationen über mehrere Ebenen geregelt werden. Wie funktioniert das? Nun, im Gegensatz zu vielen technischen Prozessen, wo sich ein Resultat ohne Kompromisse bezüglich der benötigten Parameter erzielen lässt, der Volksmund würde jetzt sagen, viel hilft viel, kombiniert die Management- und Führungslehre Gutes und Schlechtes, so dass am Ende ein System entsteht, in welchem die Transaktionskosten minimal sind. Dabei unterstützen die einzelnen Ebenen, welche Verantwortungsbereiche zusammenfassen. Aber Achtung, auch hier gibt es ein Optimum. Werden die Bereiche zu groß? Wir sprechen dann von flachen Hierarchien, dann muss eine Führungskraft mit zu vielen Mitarbeitern horizontal abstimmen. Bleiben sie zu klein, entstehen vertikale Abstimmungsverluste zwischen den Ebenen. Es geht also nicht um die Abschaffung von Hierarchie, sondern um ihre optimale Struktur. In der direkten Zusammenarbeit wird dann zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung entschieden. Es geht um Autonomie bei der Umsetzung von Aufgaben, aber eben auch um Formalisierung von Zuständig und Verantwortlichkeiten. Wie viel Autonomie sinnvoll ist, äußert sich dann im Führungsstil. Gesucht wird also ein Optimum aller Werte, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse derjenigen, die zusammenarbeiten. Abgeleitet daraus ergibt sich für die moderne Führungskraft, dass sie aufgefordert ist, Situationen zu unterscheiden, in welchen sie die Sache nicht im Griff haben darf, weil sie sonst Kreativität bzw. Innovation zerstört, und in welche, in denen Command und Control in der Hierarchie weiterhin gilt. Somit pendelt das Führungsverhalten zwischen Kooperation und Durchsetzung von Regeln. Situationen, in denen für eine lange Zeit kein Kompromiss mehr möglich sind, sind extreme Zeiten, weswegen sie nicht mit dem regulären beruflichen Alltag verglichen werden sollten. Dies kann im Fall einer Sanierung oder einer Restrukturierung eines Unternehmens gegeben sein. In anderen Bereichen unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel beim Militär oder des medizinischen Notfalldienstes, können Kompromisse sogar lebensgefährlich sein. Stellen Sie sich vor, Soldaten oder Notärzte würden im Ernstfall erstmal mit ihrem Gegenüber aushandeln, was sie voneinander erwarten. Wenn jedoch eine kompromisslose Führungssituation im Unternehmensalltag auftaucht, ist bereits ein Problem vorhanden. Denken Sie daran, wenn Sie wieder einmal Metaphern aus der Militärsprache in Ihren Führungsstil einfließen lassen und von der Front berichten, wenn Sie von Ihrem Kunden oder der Nachbarabteilung sprechen. Vielleicht ist die Vorstellung, man sei im Krieg und nicht am Arbeitsplatz, auch der Grund für das schlechte Image von Hierarchien. Dann sollten wir aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und die Abschaffung von Hierarchien fordern, sondern überlegen, welche Dosis an Hierarchie für eine Organisation sinnvoll ist. Je nach Ausprägung der einzelnen Eigenschaften einer Organisation, zum Beispiel Größe, Alter, zu erledigende Aufgaben, ergibt sich ein Strukturoptimum. Sind Sie also zukünftig besonders aufmerksam, wenn wieder einmal Eigenschaften von kleinen Organisationen in größere übertragen werden sollen? So wünschenswert das auch für einzelne Mitglieder einer Organisation sein mag. Führungskräfte verwirren ihre Mitarbeiter und erzeugen Kosten, wenn sie, nur um einem Modetrend zu folgen, für ein tayloristisches System im Großunternehmen, das agile hierarchiefreie Arbeiten bei größtmöglicher Autonomie, welches in Start-up-Unternehmen seine Berechtigung hat, fordern. Meistens sind diese Ansätze von der Vorstellung geleitet, dass das Formen der Zusammenarbeit einem Fortschrittskonzept unterliegen würden, also aufeinander aufbauen würde. Und daraus würde sich ergeben, dass am Ende einer langen Veränderungsgeschichte die Auflösung der Hierarchie stehen würde. Für diese Idee gibt es bis heute keinen wissenschaftlichen Beweis. Alle Versuche, dieses Ziel zu erreichen, sind früher oder später gescheitert. Es besteht sogar die Gefahr, dass es am Ende mehr Formalien und Ebenen gibt als zu Beginn der Veränderungsinitiative. Wenn wir uns die Historie der Industrialisierung von Arbeit ansehen, dann mag diese auf den ersten Blick den Anschein eines Fortschrittskonzeptes aufzeigen. Besonders die Automobilindustrie hat in ihrer Geschichte alle Formen scheinbar als Folge erlebt. Sie startete in den Werken von Ford zu Anfang mit spitzer Hierarchie und der höchstmöglichen Begrenzung von Autonomie. In den 30er Jahren hat Charlie Chaplin in dem Film Moderne Zeiten die Fließbandarbeit und ihre Eintönigkeit komödiantisch kritisiert. In den 80er und 90er Jahren wurde die Gruppenarbeit verbunden mit flachen Hierarchien bei Volvo bekannt. Dennoch, die Strukturen blieben und die Mitbestimmung pendelte sich zwischen den beiden Polen Selbst- und Fremdorganisation ein. Auch bei der Umsetzung des Toyota-Produktionssystems wird der Kompromiss sichtbar. Das TPS setzt eher auf kleinere Führungsspannen und fordert Elemente der Fremd- und Selbstbestimmung gleichermaßen ein. Dies erkennen Sie an den Standards, aber auch an dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, durch den die Mitarbeiter neue Verfahren testen und dabei lernen, ihre Standards zu verbessern. Was sollte bis jetzt für Sie deutlich geworden sein? Die Management- und Führungslehre beschreibt Extremausprägungen bezüglich Struktur und Verhalten. Ich nenne sie Pole, zwischen denen wir Anwender nach Optima während der Zusammenarbeit suchen. Organisationsformen bauen somit nicht historisch aufeinander auf, sondern Optima gelten bezüglich Ebenen und Autonomiegrad situativ an bestimmten Stellen der Organisation. Der Versuch, einen Pol abzuschaffen oder zu verabsolutieren, ist der falsche Ansatz. Diskussionen zur Reduktion von Hierarchie sind nur dann sinnvoll, wenn bewusst ist, dass man das Optimum, also eine sinnvolle Führungsspanne und den Kompromiss aus formalen Regeln und individuellen Autonomiegrad, verlassen hat und sich somit die Effizienz der Organisation verschlechtert. Dann ist es Zeit umzukehren und entweder einige Ebenen und/oder Regeln abzuschaffen oder neue zu definieren. Sonst droht dem Unternehmen die Krise. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, ich bin am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführungen weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und freue mich auf Sie, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es um das Thema geht, warum Führung scheitert. Paradoxien erschweren den Führungsalltag. Ihnen weiterhin eine gute Zeit.